Herzlich willkommen bei Jus Profi, dem Podcast für Profijuristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute bin ich bei Staranwalt und Strafverteidiger Magister Werner Tomanek. Herr Magister, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Kandorf.
Danke, dass Sie mich heute empfangen in Ihrer Kanzlei. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie Jus studiert haben und heute der Staranwalt geworden sind, der Sie sind?
Ja, man kann so etwas nicht planen. Eigentlich habe ich keine typische Juristenbiografie vorzuzeigen. Ich bin aufgewachsen im 16 Wiener Gemeindebezirk, in einem Gemeindebau, war der erste in meiner Familie, der überhaupt in ein Gymnasium war, geschweige denn studieren durfte. Habe mir das Studium zu einem guten Teil auch selbst finanziert. Ich war Privatstunden gegeben in Karate, war Briefträger und habe allerlei andere kreative Ideen gehabt, wie man sein Studium sonst finanzieren kann. Habe das dann in leidlicher Zeit von, ich glaube, 13 Semestern oder so absolviert. Und durch herkunftsbedingt, dadurch, dass ich in einem Arbeiterbezirk, Schrägstrich Gürtelbezirk groß geworden bin, hatte ich natürlich immer einen sehr illustren Bekanntenkreis. Durch diese Sozialisation, wo ich bereits Bekanntschaft gemacht habe, mittelbar mit den Problemen, die man mit zu viel Nähe zur Staatsgewalt, zur unabsichtlicher Nähe haben kann, war man an einem Scheideweg, wo man sagt, welchen Weg schlägt man nun ein? Geht man den Weg wie viele Jugendfreunde oder wird man deren Anwalt? Ich habe mich dann aus pragmatischen Überlegungen, trotz oder wegen meines sehr kritisch distanzierten Verhältnisses zur Staatsgewalt und so etwas damit in Verbindung zu bringen ist, das hat mir so in diese Richtung eigentlich gebracht, ohne dass ich irgendwas dagegen unternehmen konnte. Ich habe schon in der Schule immer Probleme mit Autoritäten gehabt, habe also alles hinterfragt, was halt mit dem Satz beendet wurde, Diskussion, das ist so, weil ich es so sage, damit habe ich mich nie zufrieden geben können und habe auch in keiner Weise irgendeine Konfrontation gescheut, zum Leidwesen meiner Eltern. Aber es war halt der Vorteil, dass ich das Ganze auch mit Leistungen kompensieren konnte, also nur Rebell, ohne dass man was in der Birne hat, führt zwangsläufig ins Desaster. Und dann habe ich natürlich als Konzipient bereits auch meine Jugendfreunde, eben die ganzen Gürtelbezirke, alle, was ich die Wiener, die Vorstadt, dann habe ich halt durch den Kampfsport und meine Affinität zu einem sehr traditionsreichen, dem traditionsreichsten österreichischen Fußballverein, also alles, was rund ums Weststadion halt passiert ist, dort bin ich halt auch sozialisiert und das hat das mit sich gebracht. Und ich sitze auch nicht zufällig mit meiner Kanzlei in der Neutorgasse. Hier schräg gegenüber war früher der Magistrat und der war zuständig für die wöchentliche Kontrolluntersuchung sämtlicher Prostituierter in Wien und für die Untersuchung der Drogenabhängigen, ob sie clean sind oder nicht. Also meine Kanzleiadresse in der Neutorgasse ist diesbezüglich auch historisch belastet. Das war die einzige Straße, die jeder Vorstadt Strize eigentlich kannte, außer Stephansplatz. Deswegen sitze ich eigentlich seit 22 Jahren hier.
Also das ist schon relativ spannend. Sie sagen, Sie sind dort quasi sozialisiert worden im 16. Wobei man sagen muss, dass der 16. jetzt nicht zwangsläufig krimineller ist als andere Bezirke oder es war. Ich rede von heute, vielleicht was früher anders. Hat sich das jetzt erweitert, Ihr Spektrum an Klienten mittlerweile oder ist es immer noch so?
Natürlich. Es gibt erstens einmal dieses klassische Wiener, das war für mich Weltkultur, aber eigentlich damals. Ich bin heute noch wirklich traurig darüber, dass man das dieser Stadt genommen hat, wenn man in den 90er Jahren den Gürtel auf- und abgefahren ist, an der Italienstraße raus, Felberstraße raus. Da war ja Hochbetrieb. Also da waren so hunderte Mädchen sind da gestanden. Da hat alles floriert. Da ist das Glücksspiel, das verbotene Glücksspiel in den Hinterzimmern. Der Gürtelcafé hat prosperiert. Da ist ja richtig Geld umgesetzt worden. Das ist alles entfernt worden durch die Behörden und ich habe dann schon in den frühen 90er Jahren gewarnt. Ich habe gesagt, liebe Polizei, ihr werdet draufkommen, wenn ihr die Wiener Unterwelt umbringt. Und das war an sich das Ziel. Wird es keine Unterwelt mehr geben, sondern 5, 6 andere ethnisch Besetzte, die euch relativ wenig respektvoll begegnen werden, und im Unterschied zu den Wienern, die kann man nie mehr anrufen und sagen, komm zu mir her, wir müssen reden. Und dort sind wir jetzt angelangt, also selbst bei banalsten Amtshandlungen die Wegerl und die Cobra mit Beschusshelm in der Kleidung anfängt. Mhm. Das sind die Realitäten, das hat sich auch die Qualität der Insassen im Landesgericht für Strafsachen Wien dramatisch verschlechtert. In jeder Hinsicht, es ist sehr heterogen geworden, es ist multiethnisch geworden, was auch für die Justizbediensteten eine echte Herausforderung ist täglich.
Wir haben uns ja kennengelernt, beziehungsweise habe ich Sie angesprochen im Straflandesgericht vor dem großen Schwurgerichtssaal. Da gab es eine spannende Verhandlung. Ich habe auch zugeschaut ein bisschen. Sie haben ein Plädoyer gehalten. Ich habe ein bisschen recherchiert vor diesem Interview. Es ist schon mal vorgekommen, dass Sie angezeigt wurden nach einem Plädoyer.
Ja, da bin ich, das ist eine interessante Geschichte. Also da hat mich der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Korneuburg angezeigt wegen, ja, seines Erachtens nach frechen Plädoyers, wo ich einfach die Ermittlungsmethoden der Verfolgungsbehörden, also Polizei, die Staatsanwaltschaft, scharf kritisiert habe. Ich wurde in der vergangenen Woche vom Disziplinarrat von diesen Vorwürfen freigesprochen. Man hat gesagt, es ist grenzwertig, aber es ist noch umfasst vom Recht auf freie Meinungsäußerung und auch vom Recht des Verteidigers, unumwunden alles vorzubringen, was seine Mandanten nützen könnte. Und das war ein Verfahren da. In dem Moment, wo ich diese Emotionen verliere, gehe ich in Pension. Weil mich niemand mehr über die Polizei oder über die Staatsanwaltschaft und deren Methoden, deren teilweise wirklich fragwürdigen Methoden aufregen kann, dann habe ich in dem Beruf nichts mehr verloren. Das hält mich frisch, das hält mich jung und das hält mich bei Laune.
Verstehe. Also Sie haben jetzt fertig studiert, Sie haben sich immer wieder sportlich betätigt. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Karate-Ausbildung auch.
Ich habe mein ganzes Leben 40 Jahre lang Kampfsport gemacht. Ich habe in 6. Jahren im traditionellen okinawanischen Karate. Ich habe 15 Jahre lang Wing Chun betrieben. Ich habe es reduziert darauf, auf Systemerhaltung, sprich reines Kraftausdauertraining, damit ich halt meinen Bewegungsapparat und mein Herz-Kreislauf-System in Schwung halte. Man wird im Alter nach 40 Jahren Kampfsport, zwickt schon ab und an in Knien und Schultern, das sind die sehr strapazierten Gelenke. Aber man sollte immer schauen, dass man so weit in Form bleibt, dass man beim sitzenden Beruf ohne Bandscheibenvorfall über die Runden kommt. Das Wichtigste für einen Verteidiger ist nämlich, dass er jeden Tag präsent sein kann. Und wenn der Körper nicht mehr mitspielt, ist es ein Desaster.
Ja, das habe ich schon, als ich Sie das erste Mal medial wahrgenommen habe, das war damals in der ATV-Sendung die Reportage. Mhm. Da ging es um Hells Angels.
Ah, ja, ja.
Ja, das war schon eine Reihe sogar. Also gab es, glaube ich.
Es gab mehrere diesbezügliche Reihen, aber ich bin seit vielen Jahren, also von dem erwähnten Motorradclub, da sozusagen Firmenanwalt in Wien und bei manchen anderen Chartern auch noch, bin denen seit vielen Jahren verbunden, zum Teil über Jahrzehnte schon. Und es ist ja so, dass es diese Art von Kriminalität, wie es Rockerkriminalität im Ausland gibt, bei uns ja Gott sei Dank nicht gibt. Mhm. Man verbringt sie immer wieder mit organisierter Kriminalität, mit Drogenhandel, Prostitution und derartigen Dingen in Verbindung. Ich kann nur sagen, die Vorstrafen der Hells Angels in Österreich sind an einer Hand abzuziehen von sämtlichen Mitgliedern. Mhm. Also wie Österreich ist in jeder Hinsicht da ein bisschen moderater.
Jedenfalls hat man in der Reportage auch gesehen, dass sie sportlich aktiv waren. Da waren sie, glaube ich, beim Boxen.
Das
hat man
sie kann sein, ja.
Jedenfalls guter Umstiegspunkt, wenn man so Mandanten vertritt, die vielleicht, von denen man hört, sie seien kriminell, und man hört auch die einschlägigen Delikte, die vielleicht begangen worden sein könnten, wie auch immer. Hat man da ein mulmiges Gefühl? Wahrscheinlich haben Sie sich mittlerweile schon mehr oder weniger daran gewöhnt, aber war das am Anfang vielleicht anders?
Das war zu keinem Zeitpunkt ein Problem bei mir, zumal, wie gesagt, also ich habe sicher, das habe ich oft schon in Interviews gesagt, ich habe möglicherweise auf den Straßen der Vorstadt in den 70er und 80er Jahren mehr gelernt für meinen Beruf aus dem Juridikum und den dazugehörigen Büchern oder Bibliotheken. Bücher mal die gleiche, nur wenn man hier bestimmte Rituale, bestimmte Umgangsformen kennt und respektiert, und es ist halt oft eine Subkultur, Gegenkultur, und das Wort Unterwelt ist ja begrifflich bereits ein ziemlich abgeschlossenes System. Dass es hier natürlich ein eigenes Wertesystem gibt, muss einem klar sein. Und wenn man diesen Beruf ausübt, muss einem klar sein, dass man hier vielleicht auch, ohne es vielleicht unmittelbar zu merken, im Raubtierkäfig arbeitet. Man kommt bei manchen erst auf Besonderheiten, auf charakterliche oder medizinisch definierte drauf, nach einiger Zeit des Mandates. Dann schaut man sich die Biografien an, die ja aktenkundig sind, und dann denkt man sich, gut, aber in dem Moment, wo ich beginne, mich von meinen Mandanten zu fürchten, sollte ich mich ebenfalls zurückziehen aus dem Ganzen. Mhm. Das ist ein Verhältnis, also die da herkommen. Da sind sie alle in einer Situation, muss froh sein, dass es mich gibt. Also ich bin der Letzte, mit dem man sich da eigentlich verscherzen will in dieser Phase. Anders ist es nach dem Urteil, da ist häufig die Dankbarkeit sehr überschaubar. Die Botschaft ist, dass man natürlich auch den Herrschaften, den Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, ans Herz legen sollte, immer rechtzeitig darauf schauen, dass das Honorar vorher vollständig beglichen ist. Es gibt aus Kerkermauern relativ wenig Zahlungen dann zu erwarten. Und spätestens noch 2-3 Jahre in einer Justizanstalt ist ohnehin der Anwalt schuld dran, auch wenn der 5 Geständnisse schon vorher bei der Polizei abgelegt hat, hat ihn viel Geld für seine Verhältnisse bezahlt, da erwartet er sich, dass sie das wegzaubern. Also das ist so, und sie kommen ja dann eh wieder. Ne? Sie kriegen dann mit, dass, naja, hätte Anwalt, ohne den Anwalt hätte ich das Gleiche gekriegt, oder hätte ich mich selber verteidigt, hätte ich mein Verfahren hätte. Das hören sie immer wieder, das muss abprallen. Ne? Mhm. Über das dürfen sie. Ne? Ich sage immer, es hat einen Grund, warum der auf der anderen Seite der Glasscheibe sitzt als ich.
Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht Rechtsanwalt geworden wären?
Das wage ich bei diesen Tendenzen, die ja sowas jetzt, sagen wir halt, die Art der Anwaltschaft, wie ich sie ausübe, ist für mich eine schöne und legale Form des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Gegen die Staatsgewalt, halt ist auf legalem Boden mit legalen Methoden. Das ist halt bei mir sehr tief drinnen. Ich will mir jetzt lieber nicht ausmalen, was der Plan B gewesen wäre.
Na, hast du schon Mittagspause?
Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
Da kannst du lange warten.
Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de.
Also ich verstehe, es macht Ihnen also doch eine gewisse Art von Spaß, wenn Natürlich. Sie hier ein bisschen gegen
Was
den Staat
verstehe ich, nein, das, ich bin der festen Überzeugung, dass der verteidigende Rechtsanwalt die Speerspitze der Grundrechtspflege ist und der Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte der Bürger.
Absolut, ja.
Und es ist das abgedroschene Sprichwort, Macht braucht Kontrolle. Natürlich braucht Macht Kontrolle. Und man muss immer wieder Grenzen aufzeigen. Man muss immer den Finger in Wunden legen. Und man darf nicht sozusagen runtergehen vom Gas. Und man darf es nicht vom Tisch wischen lassen. Man darf es nicht abdrehen lassen. Das ist unsere verdammte Pflicht. Hier auch, wenn man allenfalls Gefahr läuft, selbst den Zorn der Obrigkeit auf sich zu legen, ist man schon mehrmals gelungen. Dass das Imperium versucht zurückzuschlagen, wenn man das nicht auszuhalten meint, dann hat man in dieser Art der Rechtsanwaltschaft auch nichts verloren. Wir sollten nicht die sein, die mit dem Rücken zur Tür aus einer Verhandlung rausgehen.
Gibt es, wenn man in eine Verhandlung geht oder vorab eigentlich schon, das kennt man vielleicht aus Filmen, aus diversen Serien, Deals mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Richter, gibt es so etwas in der Realität auch?
Das wäre jetzt natürlich, gerade wenn ich das abstreiten würde, dass das durchaus sehr lange an der Tagesordnung war und auch nicht unerwünscht war zur Verfahrensvereinfachung. Es ist ein Deal, unter Anführungszeichen, ist auch keine Absprache im verbotenen Sinne, wo man sagt, okay, ich gebe dir was dafür, dass du so und so entscheidest. Es war vor 15, 20 Jahren viel unkomplizierter, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen wie heute. Da gab es einen richtigen Untersuchungsrichter, da gab es Ermittlungsverfahren. Da wurde nicht fünfmal die Hauptverhandlung vertagt auf Kosten des Angeklagten, sondern da wurde der Akt fertig durchermittelt und auf diesen Grundlagen dann die Anklageschrift eingebracht. Das war mehr oder weniger durchermittelt und fertig ermittelt und alle Beweise waren am Tisch. Heute dem gegenüber wird bereits aufgrund von Indizien, die früher ein Ermittlungsansatz gewesen sind, einmal schnell eine Anklage, der Strafantrag eingebracht und dann schauen wir mal, wie die Verhandlung läuft und dann beantragt der Staatsanwalt noch Beweise, die in Folge vielleicht zum Ergebnis führen, dass da eh nichts dran ist, aber das ist die Existenz ruiniert, es gibt allenfalls schon Kontoeröffnungen, der ist schon durch den Kakao gezogen worden, der Mandant medial, der kann sich schlicht und ergreifend aufhängen. Wenn das jetzt der Unternehmer ist, der zu Unrecht in den Geruch des Kriminellen gerät und so freigesprochen oder so eingestellt kann man gar nicht werden, es bleibt immer was haften dran, da war doch einmal was bei dem, auch wenn er freigesprochen wurde, dann hat er es halt geschickt gemacht und hat einen gescheiten Anwalt gehabt. Und das ist das Problem der Stigmatisierung durch das Strafrecht. Und beispielsweise jetzt dieser unerträgliche Buwok-Prozess, unerträglich deswegen, man mag zu den Herrschaften im Allgemeinen, zu meinem Gras im Besonderen stehen, wie man mag, sympathisch oder nicht sympathisch. Mhm. Was hier passiert, sprengt alles, was ich bisher gesehen habe. Ich habe Mandanten, die haben zu Beginn des Ermittlungsverfahrens in dieser Causa einen Mord begangen. Und die sind mittlerweile bereits im Entlassungsvollzug und werden in Kürze bedingt entlassen aus langjährigen Freiheitsstrafen, wo die anderen nicht einmal nur ein Urteil haben werden. Und da ist der Prozess die Strafe. Mhm. Die sitzen hunderte Verhandlungstage, die ja faktisch unfinanzierbar, müssen die dort sein. Das heißt, in Wirklichkeit ist es bereits ein Freiheitsentzug. Mhm. Ob die schuldig sind oder nicht, ist völlig egal. Jahre ihres Lebens waren die nicht berufstätig und kein Kreditinstitut beschäftigt, der die letzten drei Jahre im großen Schwurgerichtssaal verbracht hat. Die können schlicht und ergreifend absolutieren. Im Fall der bei vielen zu erwarteten Freisprüche wird sich niemand entschuldigen.
Und vor allem auch nicht kompensieren, die verlorene
Zeit. Nein. Also gegen einen Pauschalbetrag von 5.000 Euro beim Schöffenverfahren im Fall des Freispruches. Und das ist in etwa das, die Kosten von einem Verhandlungstag.
Kaum in Relation zu setzen. Nein,
keine. Verlorenen Zeit. Und keine Zeit, wirtschaftlich, Reputation, dann Berufskriminelle sagen, also, okay, habe ich halt. Die haben so eine Lebensbilanz, die sagen, okay, wenn ich für das verurteilt, wer kann ich das und das dafür nicht gewesen sein, dann habe ich da ein gutes Alibi. Ne? Mhm. Die gehen auf die Sachen um des lieben Friedens Willen. Ich sage immer, ziehe mal einen Schlussstrich und sage, was hast du gemacht, für was bist du erwischt worden und verurteilt worden, was wäre noch auf der To-Do-Liste der Justiz. Mhm. Die sind meistens im Plus.
Kann man pauschal sagen, ein Geständnis ist immer gescheiter?
Also ich bin eher so der Verteidiger, der sagt, Klappe halten. Erzählen Sie mir einfach Ihre Geschichte, ich schaue mir da den Akt an und aus den beiden generiere ich die Wahrheit. Mhm. Die präsentable Wahrheit. Mhm. Und auf die immer wieder gestellte Frage, und wenn Sie wissen, dass der schuldig ist, und ich kann empirisch aus meiner Erfahrung sagen, weil wir wissen ja im Wesentlichen tatsächlich, was passiert ist oder was auch bei wohlwollender Betrachtung, was dahinter ist, bin ich immer noch aufgrund von tausenden Verfahren, die ich geführt habe, der festen Überzeugung, dass mehr Unschuldige verurteilt als Schuldige freigesprochen werden.
Okay.
Ganz einfach, weil von der Methodik, von des Ermittlungsverfahrens, der Verteidiger natürlich immer Zweiter ist. Und dass man natürlich auf Biegen und Brechen auch heute noch versucht, die Verdächtigen ihrer Verteidigungsrechte zu beschneiden, indem man die einfach nicht mit einem Ladungsbescheid zu einer Verhandlung lädt, sondern sie anruft, dass sie gekommen ist, hergeschwind. Ja. Und wenn sie gleich da sind, dann holen wir ihn auf einen Arbeitsplatz, sie werden noch schauen. In Wirklichkeit ist das ein kleiner Kiefer vielleicht, den sie unter Druck setzen dort, auf Biegen und Brechen mit Jugendamt und Chef und Führerschein, wenn sie eine Aussage gegen die Zielperson, die sie für den Dealer halten. Das ist an der Tagesordnung. Es werden falsche Versprechungen gemacht. Es wird auf Biegen und Brechen noch immer auf vielen, vielen Dienststellen, vor allem des Kriminaldienstes, versucht, den Verteidiger fernzuhalten vom vor allem inhaftierten Beschuldigten.
Gibt es Delikte, die Ihnen mehr liegen als andere bei der Verteidigung? Wo Sie sich denken, da freue ich mich jetzt auf die Verteidigung?
Nein, da habe ich eigentlich insofern, ich sehe das Sinne Ihrer et Studio eigentlich. Es gibt einfach, ich merke es gleich, ob ich mit dem kann oder nicht. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich glaube, dass ich in dem Fall aus persönlichen Gründen keine gute Arbeit leisten kann, dann sage ich das auch. Sage ich, dass es auf Suche sind oder den anderen. Das betrifft häufig das Sexualstrafrecht. Dort haben sie ganz, ganz selten reumütige, schuldeinsichtig Geständige. Wenn ich dann bei der kontektorischen Verhandlung die Opfer sehe, glaube ich, nach drei Jahrzehnten Erfahrung doch mir ein Bild machen zu können und ob das, was man der erzählt, vielleicht in Einklang zu bringen ist mit einem Opfer, was da gerade kollabiert im Zuge der Einvernahme, weil es ein Flashback hat. Und da kann ich mich ja entscheiden, ob ich das wirklich mache. Es hat jeder Recht auf Menschenrecht auf eine Verteidigung, nur wenn ich der Auffassung bin, ich kann das, glaube ich, gar nicht gut jetzt darstellen, ist besser, ich lasse das. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Ich war nur ein Beispiel, aber das wäre sowas, wo ich sage, abgesehen von pragmatischen Überlegungen, dass sie es nicht besser machen, wenn man das vorgespielt wird in der Hauptverhandlung, ist Hängen im Saal angesagt. Das ist nicht schön zu reden und das ist nicht eingelernt und da geht es jetzt dann, die will nicht einmal Geld von ihnen, also was war das Motiv, sie falsch zu belasten. Aber da habe ich die Erfahrung, dass man sehr wenig Täter, nicht nur Beschuldigte, sondern Täter hat, die ja sagen, es wird viel Schindluder getrieben, genau in diesem Bereich der Sexualstrafrecht. Die Verlängerung der Verjährungsfrist oder die Hemmung der Verjährungsfrist bis zum vorigen 28. Lebensjahr ist natürlich ein Wahnsinn, dass dann aufpoppen auf einmal Sachverhalte, die vor 35, 40 Jahren angeblich geschehen sind und sie müssen sich als Mann faktisch frei beweisen. Fakt ist unmöglich. Und das ist natürlich die Kehrseite. Ich habe immer wieder Beschuldigte hier sitzen, die sind Freifuß halt dann, die sind erledigt, weil im Zuge von Sorgerechtsstreitigkeiten solche Dinge dann aufgebracht werden. Mhm. Das gibt halt Delikte, da gibt es keinen Sachbeweis, die muss man nur geschickt behaupten. Das ist die gefährliche Drohung, das ist die Nötigung, das ist die Erpressung, das ist auch immer wieder die Vergewaltigung, wo es halt DNA-Spuren gibt, weil es tatsächlich einen Verkehr gegeben hat, der aber einvernehmlich war, dann verschlafte tut, kriegt vom angetrauten Ehegatten eine aufs Maul, wenn es heimkommt. Mhm. Und dann dazu ist die traurige Geschichte, dass er das gefangen gehalten und vergewaltigt worden ist vom bösen Herrn, nehme an. Mhm. Und damit sie Ruhe hat und dann sitzt er im Knast. Und wenn die das gut umbringt, wird er wirklich verurteilt. Gut, die ist ja als Zeuge unter Wahrheitspflicht, natürlich, und die ist ja strafbar, und das ist das Totschlagargument schlechthin, warum soll ich das sagen? Und also, dann ist ja jeder Zeuge, sagt dann die Wahrheit, nicht? Immer wieder sagen Zeugen die Unwahrheit, ganz, ganz, ganz oft. Und sogar der gleiche Zeuge oft mehrere Wahrheiten, und es gibt Motive, vielerlei Motive, es gibt dann Borderline-Persönlichkeiten, für die ist das in dem Moment die Wahrheit. Und das natürlich als Anwalt hier die Meinung des Gerichtes, die ja relativ früh zu erahnen ist, dann zu erschüttern, das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Wobei es gilt ja auch immer noch der Grundsatz in dubio pro reo.
Das haben Sie auch schon, das haben Sie auch erklärt. Das ist sehr verbreitet, diese Arbeitshypothese. Man wird ein bisschen zynisch vielleicht. Also ich sage immer, die endet am großen grünen Tor der Landesgerichtsstraße, diese Unschuldsvermutung. Und in dem Moment, wo Sie eine Anklageschrift haben, ja, ist die Tendenz, ja, dass das ja die Tendenz, dass hier ergebnisorientiert dann weitergearbeitet wird. Die Unschuldsvermutung sollte schon bei der Ermittlungstätigkeit der Sicherheitsbehörden einmal beginnen. Da sind wir wieder beim Punkt des Recht auf Verteidiger. In dem Moment, wo ich den vielleicht fremdsprachigen Beschuldigten auch nicht aufkläre in seiner Muttersprache über seine Beschuldigtenrechte, ihm bei der Ladung am Telefon nicht sagt, dass es recht hat, mit einem Anwalt zu kommen, Akteneinsicht zu nehmen. Das ist ganz bewusst rüberfahren. Na, wo ist denn da die Unschuldsvermutung, wenn ich den schon bedrohe, unter Anführungszeichen, wenn er nicht kooperiert, dass er dann inhaftiert wird. Und dass er, wenn er mit einem Anwalt kommt, dann schaut er das gleich so aus, als wäre er ja schuldig. Genau. Das sind die Realitäten, mit denen wir täglich zu tun haben. Also da können Sie ja die Unschuldsvermutung schon von Anfang an aufzeichnen, weil wenn Sie ein oder dasselbe Telefongespräch von der Telefonüberwachung vorspielen, an Polizisten vom Suchtgiftreferat, an von der Fremdenpolizei, an von der Wirtschaftspolizei, da liest jeder das raus, was er aus seinem Ermittlungsbereich gewohnt ist, herauszulesen, weil treffen wir uns um eine, ist für einen Suchtgiftpolizisten ein Code für mutmaßlich Suchtübergabe. Suchtmittelübergabe. So, na warum? Hast Zeit auf einen Kaffee? Kaffee ist das Synonym für Haschisch. Was? Ja, das ist immer das Gleiche, was die reininterpretieren in ganz normale, banale Dialoge. Und die schreiben das aber so rein vor lauter Unschuldsvermutung. Wenn sie Polizeianzeigen, Abschlussberichte lesen, da sind sie sprachlos, überwältigt von der Absenz dieser Unschuldsvermutung. Ja, da wird wirklich, also Beweiswürdigung gleich antizipiert, ohne dass das Gericht oder der Staatsanwalt den Beschuldigten gesehen hätte. Das ist ja das Problem. Der ermittelnde Staatsanwalt, der persönlich ermittelnde Staatsanwalt, der findet ja de facto nicht statt. Da sitzt ja in Ausnahme bei glamourösen Kausen, sitzt da bei ab und an der Staatsanwalt dabei. Mhm. Aber sonst lassen es die Herren Polizei schon ganz gerne allein mit denen und wollen mit dem, die wollen da gar nicht mehr wissen, habe ich den Eindruck.
Ich war unlängst einmal zuschauen bei einer Verhandlung und das Interessante daran war, dass dann gesagt wurde, na der kann, ob der unschuldig ist, naja, der hat sich ja einen Strafverteidiger geholt, wobei der eigentlich keinen Anspruch auf Verfahrenshilfe gehabt hätte. Das heißt, der zahlt ihn auch noch aus eigener Tasche, also so unschuldig kann er nicht sein. Und da frage ich mich natürlich immer, wenn jemand, und das war einer, der war Asylant oder so, da frage ich mich, wenn man in einem fremden Land ist, ja, wie dieser Asylant jetzt, ja, natürlich nimmt man sich dann einen Anwalt, um irgendwie das Schlimmste zu vermeiden. Natürlich wirkt das dann vielleicht ein bisschen...
Es ist gut, dass Sie das sagen. Das höre ich öfter von Herrschaften, die mir irgendwo auch privat treffen. So wissen, ja, ich habe Probleme gehabt, ich wäre gern zu Ihnen gekommen. Dann habe aber alle gesagt, wie schaut denn das aus, wenn du wegen sowas mit Dominik da kommst? Das schaut ja praktisch aus, als musst du irrsinnig schlechtes Gewissen haben.
Richtig.
Das ist nämlich dieser Umkehrschluss, das sagt, um Gottes Willen, ich bin unschuldig. Also ja, und das ist natürlich, wenn Sie jetzt diffuse Schmerzen im Oberbauch haben und Sie gehen zu einem Spezialisten für Oberbauchschmerzen, Gastroenterologen oder sowas immer, liegt ja das auf der Hand. Da gehen Sie auch nicht zum Augenarzt oder zum praktischen Arzt. Mhm. Es gibt ein paar ganz wenige, die in diesem Segment so hoch spezialisiert sind. Dann sind auch die Richter ehrlich gesagt froh, wenn einer von uns kommt, als wenn einer kommt, der hauptberuflich Mietverträge macht und da sitzt auf einmal in einem Schwurgericht drin und hat keine Ahnung vom Ablauf eines Strafprozesses. Ne? Mhm. Also die arbeiten ja auch ganz gerne auf Augenhöhe. Bin ich bei Ihnen, aber damit müssen wir halt leben. Und auch das Recht der Aussageverweigerung wird so transportiert von der Polizei beim nicht vertretenen Beschuldigten, und sagt, das ist wie ein Schuldeingeständnis. Mhm.
Da wir jetzt ohnehin schon irgendwie in den zweiten Teil reingerutscht sind, mit allgemeinen aktuellen Themen, die gerade im Strafrecht relevant sind. Was gibt es denn aktuell für interessante Thematiken im Strafrecht, beziehungsweise gibt es interessante Themen, an denen Sie gerade arbeiten?
Also ich kann, wissen Sie, nach 3 Jahrzehnten fällt Ihnen das eigentlich jetzt nicht so auf wie jemand, der nicht in diesem Biotop die ganze Zeit herumfischt. Ich glaube immer, man glaubt immer, man hat schon alles gesehen, ist dann doch nicht so, es kommt dann immer noch ein Sahnehäubchen drauf. Zurzeit ist eigentlich, also diese Post-Corona-Zeit ist vielleicht jetzt nicht ganz exemplarisch für das Tor, weil ich bin ausgebucht zu über 100% wie immer. Und das beginnt bei Gewalt in der Familie, also die typischen Wegweisungen, Körperverletzungen, das Ganze natürlich auch mit hohen Kosten verbunden, solche dann mit Scheidungsverfahren, Absorge, Unterhalt, vorläufig Unters, dass das an aus einer Streitigkeit da in der Lockdown-Zeit, da poppen jetzt schon manche Beziehungsdefekte auf. Manche Herrschaften haben ja nicht nur eine Beziehung, sondern mehrere Parallelbeziehungen, teilweise sogar mit Kindersegen. Die haben sich mitunter ein bisschen schwer getan, hier das zu kamuflieren. Und da wird die eine oder beide werden ein bisschen misstrauisch und Frauen entwickeln da sehr bald ein gesundes Misstrauen, wenn der dann am Klo sitzt und SMS verschickt und das Ganze über 2-3 Monate Lockdown schwer zu verbergen. Und die andere wird auch misstrauisch, die mit 2 Kindern zu Hause sitzt und irgendwie den Papa nicht sieht. Und da kommen schon ganz drollige, unter Anführungszeichen, Konstellationen hervor. Also ja, da war das sehe ich pragmatisch. Es gibt eine neue Art der Kriminalität, die aber noch nicht so virulent wird, weil die Ermittlung als Techniken hier sicher sehr weit zurück sind. Das ist diese ganze das IT-Crime.
Cybercrime.
Cybercrime. Und da sind natürlich bereits 12-, 13-jährige Herrschaften im Kinderzimmer tödliche Waffen. Ich habe schon so Hacker vertreten, die waren unglaublich. Der war damals 15 Jahre und hat damals einfach aus Jux und Tollerei das Bundeskriminalamt Wiesbaden eine Woche lahmgelegt, dann den bayerischen Innenminister Schäuble lahmgelegt, in seinen Computer gehackt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das wirklich pfiffig gefunden. Der hat niemand wehtan und der hat das einmal den Herrschaften, und das die Ermittlungsbeamten haben das und hinter vorgehaltener Hand mit einem gewissen Schmunzeln betrachtet, wenn die so gescheiten Kollegen in Germanien plötzlich da von einem 14-Jährigen aus dem Kinderzimmer einfach das Licht abgedreht wird. Ne?
Was ist dann mit dem passiert?
Der ist dann beim dritten Mal der langjährige Freiheitsstrafe, beim zweiten Mal hat schon, ich hab der Mutter gesagt, bitte tun Sie dem Kind den Stecker rausziehen, kaufen Sie ihm einen Fußball oder Boxhandschuh und schicken ihn im Park. Der glaubt, er ist der liebe Gott im Internet. Beim zweiten Mal war er schon ein bisschen empfindlicher, da hat er schon begonnen, also dass er erkannt hat, dass man das auch als Geschäftsmodell im Sinne von schickt fingierte Rechnungen aus mit einer anderen Kontonummer, das wird überwiesen. Dann hat er schon, da ist er schon ein bisschen U-Hof gesessen und beim dritten Mal war das schon ein Netzwerk, wo der Capo ist in der Türkei gesessen. Die kannten einander nur per Nicknames und haben einen Schaden, glaube ich, von 6 Millionen Euro bei so Kinder verursacht. Ne? Geld unbekannt.
Nicht schlecht.
Ort des Geldes unbekannt, nur woanders. Ist nicht weg, ist nur woanders das Geld.
In Amerika kriegt man dafür einen Job.
Oder 1000 Jahre Knast. Entweder sie arbeiten für die NSA weiter oder sie sitzen 1000 Jahre wegen Hochverrats, verschimpeln sie in irgendein Gefängnis mit lauter Harlem-Bewohnern.
Ja. Na, also das ist auf jeden Fall, wie Sie richtig sagen, ein spannendes Kapitel im Strafrecht, das in der Zukunft wahrscheinlich noch viel größer sein wird.
Ja, das geht weit in den militärischen Bereich natürlich rein, weil damit kann man ganze Kontinente in Wirklichkeit lahmlegen.
Da gibt es ein gutes Buch dazu sogar, das glaube ich heißt Cyber War. Ziemlich spannend, fängt damit an, dass plötzlich die Internetverbindung zu Europa gekappt
wird. Blackout ist das habe ich gehört, fertig gelesen, das von einem österreichischen Journalisten, der früher für den Standard geschrieben hat, das ist der Ellsberg, heißt der.
Blackout.
Ich auch, ja, und das ist natürlich, da wird man paranoid. Ne? Dann habe ich im Urlaub gelesen, das ist das Buch von Snowden, ist auch für Steinzeitmenschen wie mich begrifflich so weit nachvollziehbar, wenn der einmal sagt, er kauft sich ein Handy oder ein Computer, das Erste, was er macht, ist, er pickt einmal die Kameras ab. Wer selber das Ganze hat, wenn das eine Fingerübung ist für einen Anfänger, der ihn zu Hause im Fernseher auftaucht und schaut, was sie da machen. Also, wie mag ich mein altes Vierteltelefon wieder haben?
Ja gut, dann können wir vielleicht gleich in den dritten und letzten Punkt übergehen. Was empfehlen Sie jungen Juristen, aber auch Nicht-Juristen? Was haben Sie generell so für Tipps an unsere Zuhörer?
Bleiben Sie beim Menschen, beim analogen Menschen, um Gottes Willen. Verlassen Sie diese virtuellen Fantasiewelten. Suchen Sie die Nähe von Menschen in 3D. Schauen Sie den Leuten ins Gesicht. Pflegen Sie Dialoge, Beziehungen, Freundschaften, genauso wie Feindschaften in analoger Art und Weise. Verstecken Sie sich nicht hinter verdammten Nicknames im Internet, wo widerwärtige Heckenschützen einfach unerkannt und ungestraft tun und lassen können, was sie wollen. Egal von welcher politischen oder religiösen Wahnsinnsidee dies beherrscht sind. Sie sind feige Schweine, die nicht den Kampf mit offenen Visier sich auszutragen trauen. Und sie lernen am meisten über Menschen von den Menschen. Sie müssen nicht nette Menschen sein, das ist keine Voraussetzung, so viel gibt es davon nicht. Sie lernen auch vom größten Idioten aus. Aber vielleicht nur an sich, also wie von einem Tier im Zoo, aber sie lernen bestimmte Verhaltensmuster auch abzuschätzen. Wenn sie nur unter ihresgleichen und mit lauter hoch ausgebildeten, das müssen nicht unbedingt gescheite Leute sein, aber die ganz viele Buchstaben vor oder hinterm Namen haben und die verschimmeln in Großkanzleien, und wenn der einen Verkehrsunfall hat, muss er zu so einem banalen Feldwald- und Wiesenanwalt wie mir kommen, weil er nicht einmal weiß, wie man eine Schadenmeldung bei einer Versicherung schreibt, dafür kann er eine Offshore-Gesellschaft auf die Cayman Islands gründen. Aber in dem Moment, wenn er mit der Frau zu Hause Krieg hat, sitzt er da draußen im Vorzimmer. Also das meiste für den Frontanwalt lernen sie an der Front am Menschen. Und mir ist es völlig egal, wenn sich bei mir jemand bewirbt und der winkt mit irgendwelchen Auszeichnungen und LLMs und MSCs oder so und wo er studiert, das wäre gut. Studiert haben, weil sonst hätten sie vielleicht gar keinen Vorstellungstermin bei mir bekommen. Was haben sie noch gemacht? Waren sie am Fußballplatz? Haben sie vielleicht aus Köln gearbeitet? In welchem Biotop sind sie gearbeitet, wenn sie jetzt sagen, okay, sie haben kurz da beim Elmer gemacht, so, ja, das ist jetzt noch nicht wirklich sehr hilfreich bei einem Strafverteidiger. Da draußen sitzt einer, der ist jetzt im zweiten Bildungsweg zum Matur gekommen, der ist ein kleiner Schweißer und Schlosser. Und dann im Alter mit drei Kindern, so gut, er will bei mir arbeiten, ein Student, und jetzt macht er sein Studium fertig. Der andere, also die haben alle schon ein Leben hinter sich vor dieser Juristerei, und die sind mir viel hilfreicher als jemand, der im Elfenbeinturm der Wissenschaft aufgewachsen ist, die gerade mit meinen sehr speziellen Klienten gar nicht so gut umgehen können und da eher Blockaden haben, also gar nicht davon zu reden, weil die zur Besprechung und ins Halbgesperre in der Justizanstalt schickt. Das geht gar nicht. Auch die Insassen merken natürlich die Unsicherheiten und die sagen dann, Schnucki, bring mir der Herrlich. Ja. Ich will einen Boss haben, aber lieb. Ist so. Und es ist auch, ohne Sexismus ist natürlich ein schwerer Stand, wenn also sozial bewegte Damen meinen, sie wollen halt Strafverteidiger reüssieren, weil sie halt die ganz gute Menschen glauben. Schon von der Struktur der Insassen, von der Art, wie die meisten, ich muss jetzt vorsichtig, Insassen sozialisiert sind, herkunfts- oder religionsbedingt, bevorzugen die das Gespräch mit Männern. Auf den Punkt gebracht. Jeder kann sich denken, was ich meine, aber das wohl nicht so richtig. Also die sagen, ja, okay, bring mir halt was zu essen, aber dann will ich doch wieder den Papa haben. Ne? Ich kann nur empfehlen, schauen Sie sich das echte Leben an. Wenn Sie dazu ein bisschen was von der Juristerei verstehen, schadet das nicht, aber Sie können Defizite dort durchaus kompensieren mit dem, was man in Wien heute immer noch mit dem leicht abhandengekommenen Wort Schmäh skizzieren kann.
In diesem Sinne sage ich vielen Dank, Herr Magister.
Sehr gerne.
Für das tolle Interview.
Danke, Herr Sie. Gesundheit.